Wir haben eben diese Verse gelesen, Matthäus 21, 1 bis 11. Und da geht es um den triumphalen Einzug des Herrn Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem. Aber betrachten wir nochmals die Tatsache in Kapitel 20, Vers 29. Da heißt es, und als sie aus Jericho hinausgingen, da sind wir noch in Jericho unten, minus 250 Meter. Und jetzt da, Kapitel 21, 1, in der Nähe von Jerusalem, nämlich gerade auf dem Weg nach Betphage am Ölberg. Was liegt dazwischen? Ich meine jetzt zwischen Jericho und jetzt da nahe bei Jerusalem, bei Betphage am Ölberg. Ja, neben Betphage ist Bethanien, werden das gleich noch aufschlagen. Im Lukas-Evangelium, da sehen wir das. Aber was liegt dazwischen? Wadi Kelt? Ja, überhaupt die ganze judäische Wüste. Der Herr ist da durch die Wüste gegangen, von dem fruchtbaren Jericho. Das ist ja eine subtropische Oase. Und der Weg führt dann über eine Römerstraße durch die judäische Wüste, und zwar, wie Kamini gesagt hat, durch das Wadi Kelt. Ein ganz markant tief eingeschnittenes Tal in der Wüste. Durch dieses Tal geht die Römerstraße, von der es eben nach heute noch Überreste gibt, hinauf nach Jerusalem. Wenn man durchs Wadi Kelt geht, da kommt man auch zu dem Ort Mitzpe Jericho. Aussichtspunkt von Jericho heißt das. Und von Mitzpe Jericho, gerade oberhalb von dem Wadi Kelt, da, also oberhalb des Tales, sieht man nach Jericho. Und wenn man die andere Seite schaut, sieht man den Ölberg. Also man kann den ganzen Weg des Herrn von dort aus wunderbar überblicken. Jericho bis zum Ölberg. Und so ist der Herr also genau den umgekehrten Weg gegangen, den wir gefunden haben vorhin im Gleichnis von dem barmherzigen Samariter in Lukas 10. Denn dieser Mensch, der dort beschrieben ist, verließ Jericho, um nach Jericho hinabzugehen. Und der Herr verließ Jerusalem, danke, um nach Jericho hinabzugehen. Und jetzt sehen wir, wie der Herr eben Jericho verlässt, um nach Jerusalem hinaufzugehen. Und wir haben ja im Matthäus-Evangelium in der Vergangenheit die drei Leidensankündigungen studiert, wo der Herr den Jüngern ganz genau gesagt hat, was in Jerusalem geschehen wird. Und wie er dann vor den Sanhedrin gestellt werden wird, wie er den Heiden übergeben wird und schließlich gekreuzigt werden sollte. Also der Herr ging diesen Weg ganz bewusst durchs Wadi Kelt, über die Römerstraße, durch die judäische Wüste nach Jerusalem, um dann für uns zu sterben. Margit Birkenfeld hat ja dieses schöne Lied gedichtet, für mich gingst du nach Golgatha. Das drückt genau aus, dieser letzte Weg von Jericho nach Jerusalem. Und weil er der ewige Sohn Gottes war und nie aufgehört hatte, dürfen wir wissen, dass er an jeden von uns persönlich dachte. Als er auf diesem Weg hinaufging, das Ziel war, in Jerusalem für unsere Sünden zu leiden. Jetzt schlagen wir noch auf in Lukas 19, der Parallelstelle. Und lesen Verse 28 bis 29, bitte.
Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging nach Jerusalem hinauf. Und es geschah, als er sich Bethava und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, dass er zwei der Jünger sandte.
Danke. Ja, also wenn man da durch die Wüste kommt, nach Jerusalem, dann sieht man den Ölberg. Und zwar mit seinem Ostabhang. Und an diesem Ostabhang liegen die beiden Dörfer Bethanien und Betphage. Bethanien.
Das Das ist aber südlich von der heutigen Fahrstraße. Wenn man jetzt von Jerusalem mit dem Bus
südlich von der Straße, die heute nach Jerusalem hinaufführt von Jericho, genau. Und eben an diesem Ostabhang des Ölbergs, da waren diese Städte Betfage und Betanien, gerade nebeneinander. In Betfage gibt es eine Franziskanerkirche, die Kirche von Betfage, und man hat dort im Hof Ausgrabungen gemacht und kommt da auf Überreste aus der Zeit vor 2000 Jahren. Also diese Kirche dort am Ostabhang des Ölberges, die ist, kann man sagen, markierend heute für das alte Betfage. Und gleich daneben ist die Stadt Al-Azariya auf Arabisch, das heißt Lazarus, also die Stadt von Lazarus, das Dorf von Lazarus, Al-Lazariya, Lazarus. Dort ist eben markiert die Örtlichkeit, wo Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha gewohnt haben. Wo der Herr eben immer willkommen war, das Haus war immer für ihn offen. In Matthäus wird jetzt eben so zusammenfassend beschrieben, der Herr ging durch die Wüste zum Ölberg und dann eben nach Jerusalem hinein. Wir haben noch etwas mehr Informationen im Johannesevangelium. Das ist eben wichtig. Nicht alle Evangelisten sagen alles, sondern das, was für die spezielle Botschaft von Bedeutung ist. Und so war es für Matthäus wichtig, der Herr, der sich als Messias erwiesen hat in Jericho, indem er die Augen der Blinden geöffnet hatte und eben sich erwiesen hat als der Messias Hirte nach Hesekiel 34. Da sind wir vorhin auch hingewiesen worden auf diese wichtige Stelle, dass dort in Hesekiel 34 der Messias als Hirte Israels vorgestellt wird, innerlich bewegt, und dann geht nach Jerusalem und zieht als Messias-König nach Jerusalem ein. Aber Johannes beschreibt uns noch mehr Details, Kapitel 12, in seinem Evangelium, Verse 1 und 2.
Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Betanien, wo Lazarus der Gestorbene war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm und nun dort ein Abendessen.
Danke. Und dann wird noch gesagt, und Martha diente Lazarus, aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Ja, und der Herr kommt also 6 Tage vor Passa dahin nach Bethanien, und das war eben ein Freitag. Und dann wird ihm ein Abendessen bereitet, Vers 2. Und das ist bereits welcher Wochentag? Das war der Schabbat. Also das war ein Schabbatessen, das eben ein spezielles Festessen ist. Immer das Essen, also am Freitagabend, das ist das Festessen. Aber das ist bereits das ab Sonnenuntergang eben der neue Tag, darum der Schabbat. Samstagabend, dann ist es schon vorbei. Also die eigentliche Festlichkeit ist in jeder jüdischen Familie Freitagabend.
Das ist doch der Erev-Schabbat.
Ja, Erev-Schabbat, das heißt Abend des Sabbats, da beginnt der Schabbat. Und so hat man ihm dort noch ein Schabbat. Schabbatmahl vorgesetzt, ja. Und dann heißt es in Vers 12.
Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosanna, gepriesen sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König Israels.
Sehr gut. Also, am folgenden Tag, das ist? Das ist der erste Tag der Woche. Das ist eben Palmsonntag. Da ist dann eben nicht der Samstag gemeint, sondern eben wirklich der nächste Kalendertag, Palmsonntag. Und das war also Palmsonntag, 10. Nissan. Am 14. Nissan sollten dann die Passahlämmer geschlachtet werden. Und am Abend davon, da beginnt dann die Feierlichkeit des Passamahles. Das ist dann der 15. Ja, also, der Herr nähert sich da und kommt nach Betfage. Lukas sagt, und dort ist auch gleich noch Bethanien. Und Johannes sagt, und in Bethanien war er dann eingeladen. Und eben erst am Tag nach dem Schabbat kommt dann dieser Einzug nach Jerusalem. Das ist eben Palmsonntag. Betfage heißt übrigens, weiß das gerade jemand? Bet heißt Haus und Fage, das sind die Frühfeigen. Also Haus der Frühfeigen. Und das wird noch von Bedeutung sein, denn wir kommen in Vers 18 dann zu dem Thema von dem Feigenbaum am Weg, der keine Frucht trug. Ja? Aber das später. Und dann wird also beschrieben, wie der Herr alles anordnet für die Jünger. Er sagt ihnen voraus, sie sollen ins Dorf gehen, dort eine Eselin werden sie dort finden, angebunden, das Fohlen dabei, sollen losgebunden werden, zu ihm gebracht werden, und wenn da dann jemand etwas einwendet, muss man einfach sagen, der Herr braucht sie. Und dann wird das kein Problem sein. Und so ist dann der Herr schließlich eben eingeritten nach Jerusalem und die Volksmenge kommt spontan auf und feiert ihn als Messias, König. Also ein ganz gewaltiges Ereignis. Und dieser Tag des Einritts nach Jerusalem wird in Lukas, ich habe die Stelle nochmals aufschlagen, genannt der Tag Jerusalems. Ja, wenn wir nämlich genau lesen, in Lukas 19, es war ja dramatisch, einerseits eine so große Freude, die Menschen haben ihn begrüßt als Messiaskönig, aber der Herr hat geweint bei diesem Einzug. Lesen wir Lukas 19, Vers 41.
Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient.
Ja, der Herr sagt zu Jerusalem, hättest du doch erkannt, wenigstens an diesem deinem Tag. Welcher Tag? Der Tag Jerusalems. Er spricht ja Jerusalem an. Der Tag Jerusalems. Und das war effektiv der 173.880. Tag. Nach dem Erlass, genau, nach der Prophezeiung in Daniel 9, Vers 25, wo Daniel geoffenbart wurde, von dem Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Das heißt also, ab diesem Tag, der beschrieben wird in Nehemia 2, im 20. Jahr des Königs Artaxerxes von Persien, da gab der König Nehemia die Erlaubnis, er dürfe von Persien reisen nach Jerusalem, um die Stadt wieder aufzubauen. Ja, und genau davon hatte Daniel geschrieben. als er in der Gefangenschaft war in Babylon und Jerusalem in Staub und Asche lag, von dem Wort, von dem Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, da kann man rechnen, bis der Messias kommt, und da müssen vergehen 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Und wenn man das zusammenrechnet, also 69 Jahrwochen, und dabei weiß, in der Bibel sind die prophetischen Jahre immer Jahre von 360 Tagen. Nicht 354, wie das Mondjahr. Das wäre islamisch. Ja? Der Islam rechnet mit einem Mondjahr. Und darum verschiebt sich ja Ramadan ständig in unserem Kalender.
Aber dann hat man ja in Israel die Zeitrechnung ja einen Zusatzmonat.
Ja, natürlich. Man hat eben in Israel eine Mischung von Sonnen- und Mondjahr. Die Monate, die werden ja bestimmt mit dem Erscheinen der ersten Mondsichel. Und Monat, das kommt vom Mond. Also Monate werden grundsätzlich durch den Monat, durch den Mond bestimmt. Aber der Kalender in der Bibel ist ja ein landwirtschaftlicher Kalender. Die Feste in 3. Mose 23 wie Passa, Erstlingsfest, Pfingstfest, Laubhüttenfest, das sind alles Feste, die zusammenhängen mit landwirtschaftlichen Ereignissen. Das Passa nämlich mit der Gerstenernte, und das Erstlingsfest in der Passawoche. Dann das Pfingstfest steht in Verbindung mit der Weizenernte, und das Laubhüttenfest steht in Verbindung mit der davor erfolgten Oliven- und Weinernte. Und darum wird eben der Kalender der Bibel immer korrigiert nach dem Sonnenjahr. Und so ist eben das Jahr ein lunisolarer Kalender. Mond-Sonnen-Kalender. Und da muss, wie du gesagt hast, mit einem Schaltmonat muss immer wieder korrigiert werden nach dem Sonnenjahr. Aber für die Prophetie ist das ein bisschen kompliziert. Dann weiß man ja nicht, in welcher Epoche hat man wie korrigiert, mit welchem Schaltjahrschlüssel. Und darum sind in der Bibel die prophetischen Jahre grundsätzlich Jahre von 360 Tagen. Das war nämlich schon so mit diesen 70 Jahren Babel in Jeremia 25. Das sind genau 70 Jahre zu 360 Tagen von 608 vor Christus, wo das Assyrische Reich endgültig gefallen war und die Babylonier die Weltherrschaft hatten, bis zur Eroberung Babylons durch die Perser im Herbst 539. 70 Jahre hat sie genauso erfüllt. Absolut genau. Jeremia 25, Jeremia 29. Und in der Offenbarung werden ja 3,5 Jahre gleichgesetzt mit 1260 Tagen. Und ja, man kann das, wenn das nicht im Kopf geht, mit dem Taschenrechner schnell nachrechnen. 1260 geteilt durch 3,5. Gibt 360. Das sind prophetische Jahre. Und der langen Rede kurzer Sinn. 69 Jahrwochen sind also so zu berechnen. Eine Jahrwoche ist eben eine Woche von 7 Jahren. Eine Woche von Tagen ist eine Woche von 7 Tagen. Eine Jahrwoche, 7 Jahre. Aber jetzt können wir rechnen, 69 mal 7 mal 360. Und das gibt 173.880 Tage. Und diese Tage begannen mit Nehemia 2, wo im Monat Nissan, das ist bei uns März, April, 445 vor Christus, das war das 20. Jahr von König Artaxerxes, die Erlaubnis gegeben wurde. Das Wort ging aus, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Bis auf den Messias, den Fürsten. Steht in Daniel 9,25. Und wenn man jetzt wirklich rechnet, 173.880 Tage, das passt genau hinein auf diesen Tag, auf diesen Sonntag im Jahr 32 nach Christus. So ist das nach den Evangelien zu errechnen. Und passt also exakt hinein, das war der 173.880. Tag. An diesem deinem Tag. Und da reitet der Messias als Fürst ein. Wir können das ganz kurz aufschlagen, damit das nicht einfach so nur gehört wird, sondern es ist wichtig, dass man in der Bibel sieht, wo das steht. Daniel 9, Vers 25.
So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen.
Ja, genau, so ist es korrekt übersetzt nach dem Hebräischen. 7 Jahrwochen, das war die Zeit, in der Jerusalem wieder vollständig aufgebaut wurde. Und dann schlossen sich die 62 an. Und am Ende davon kam der Messias als Fürst. Das ist sensationell. Also, vor kurzem hat mir jemand gesagt, ich habe das Buch von Richard Dawkins gekauft, die Gottillusion. Das Buch hat ihm keine Ruhe gegeben, hat ihm nichts gebracht. Und dann im nächsten Monat ist er da, war auf dem Internet und hat Vorträge angehört und hat einen Vortrag gehört über diese 69 Jahrwochen. Und auf den Tag genau hat er gesagt, das ist es. Und wenn das stimmt, dann muss das andere auch stimmen. Und ein paar Monate später hat er sich bekehrt. Also wirklich, das kann Menschen helfen, zu sehen, die Bibel ist Gottes Wort. Es ist so grandios, wir können das so eindeutig darlegen. Und so präzise hat sich die Prophetie erfüllt und der Herr Jesus ist als Fürst nach Jerusalem gekommen. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 21. Und es wird ja nirgends gesagt, dass Gott uns braucht. Aber von Eseln wird das gesagt. Der Herr benötigt sie. Und warum hat der Herr diese Tiere gebraucht? Damit Zacharja die Prophetie sich erfüllt. Andreas, du wolltest was sagen?
Zu dem Tag, der Tag Jerusalems, in dem zitierten Psalm 118, Vers 26, steht da 2 Verse vorher, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Schlag mir das auf, bitte. Das ist wirklich fantastisch. Psalm 118.
Und nochmal 2 Verse vorher, der Stein, die uns auch deutlich
vorbereitet. Sehr gut, lesen wir doch alles. Also, Psalm 118, Vers 22.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Bitte Herr, rette doch. Bitte Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesendet. Der Herr ist Gott.
Ja, das reicht bis da. Also, Andreas weist uns hin auf Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja, und es geht ja darum, in Vers 26 wird die Begrüßung beschrieben, wenn der Messias kommt. Das war im Judentum bekannt. Wenn der Messias kommt, muss man ihn begrüßen mit Baruch Haba, Beshem Adonai. Gesegnet sei Baruch, der da kommt, Haba. Und das ist der normale Ausdruck auf Hebräisch, wenn man sagt Willkommen. Also wenn man zu jemandem auf Besuch geht in Israel, an der Türe klopft, die machen die Türe auf, dann sagen sie Baruch Haba, wenn man alleine kommt, ja? Das heißt nicht, dann nicht gepriesen sei, der da kommt, sondern gesegnet, der da kommt, ja? Und wenn es mehrere sind, dann sagt man Bruchim Habbaim, ja, in der Mehrzahl. Aber das ist die Begrüßung, also willkommen ist der Messias, der im Namen Gottes, im Namen des Herrn kommt. Und das haben wir ja gesehen jetzt in unseren Versen. Sie rufen in Vers 9, ich will es noch mal lesen.
Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und die nachfolgten, riefen und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn.
Ja, das ist, die haben also genau diesen Vers aus Psalm 118 genommen. Baruch haba, Beshem Adonai. Und Beshem heißt im Namen Adonai des Herrn. Und genau da steht eben, wie Andreas gesagt hat, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist der Tag Jerusalems. Der 173.880. Tag nach dem Erlass von Artaxerxes, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Und noch mehr Zusammenhang. Vers 25. Bitte, Herr, rette doch. Bitte, Herr, gib doch Gelingen. Jetzt lese ich das vor, wie das auf Hebräisch heißt. Anna Adonai, Hoshi Anna. Anna Adonai, Hatzlichanna. Ja. Anna Adonai, Hoshi Anna. Anna Adonai, Hatzlichanna. Und das ist dieses Hosanna hier. Aber hier steht Hosanna, dem Sohn Davids. Jetzt habe ich gesagt, im Prinzip Hoshi Anna. Ja. Hosanna, also hebräisch ausgesprochen Hosanna, das ist die Kurzbefehlsform, die vor 2000 Jahren üblich war, anstatt Hosanna. Also die Evangelien geben genau die Aussprache, die damals üblich war, wieder. Mit Hosanna und nicht Hosanna. Hosanna. Das zeigt auch wieder, wie diese Evangelisten, das waren nicht irgendwelche Leute aus der späteren Gemeindegeneration, die da am Schreibtisch irgendwelche Mythen erfunden hat, wie in der liberalen Theologie behauptet wird. Nein, das sind Leute, die sind so genau informiert, dass sie sogar den Wortlaut nach wissen, da wurde die Kurzform verwendet, die damals eben in Israel üblich war. So feine Details, nicht wahr? Ja, aber sehen wir, wie stark das Ganze in Psalm 118 verbunden und verknüpft und gewurzelt ist. Ja, jetzt schauen wir das noch weiter an. Wir haben in diesen Versen im Psalm 118 auch gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und das war bekannt, der Stein, das ist der Messias. Der übrigens auch in Jesaja, gebt nur die Stelle an, Jesaja 28, Vers 16, Stein genannt wird. Und die alten Rabbiner haben gesagt, der Stein hier in Jesaja 28, 16, das ist der Messias. Also es war bekannt in Israel. Ich lese, darum so spricht der Herr der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das ist der Messias. Aber hier in unserem Psalm lesen wir, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also ganz wie Jesaja 28, 16. Der Stein ist dieser kostbare Eckstein. Jetzt muss man noch etwas wissen. Der Ausdruck Bauleute hat im Hebräischen vor 2000 Jahren in Israel die besondere Bedeutung gehabt, Lehrer der Tora. Ja, wir reden ja von Erbauung. Wenn eine Predigt wirklich etwas bringt fürs Glaubensleben, dann ist sie erbaulich. Das kommt ja von Bauen. Und die Bauleute, das sind eben die, die das Gesetz, die Bibel, auslegen sollen zum geistlichen Aufbau der Zuhörer. Nun, war da klar, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das heißt, die Lehrer der Tora werden den Messias ablehnen. Aber er wird dann etwas ganz Neues beginnen. Er wird zum Eckstein werden für ein ganz neues, für einen ganz neuen Anfang. Der Eckstein ist ja der erste Bau für einen neuen Bau. Und das sollte dann die Gemeinde werden. Das geistliche Haus Gottes, der geistliche Tempel nach Epheser 2, Vers 20. Aber ich will das nur zeigen, wie dramatisch der Herr reitet da nach Jerusalem ein. Die Volksmenge feiert ihn als Messiaskönig, aber die Führer lehnen ihn ab und werden ihn wenige Tage später ans Kreuz bringen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen uns in ihm. Und das haben sie gemacht. Die haben da freudig eben gerufen. Matthäus 21, Vers 9, liest du nochmals, bitte.
Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und die nachfolgten, riefen und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser?
Ja, wer ist dieser? Dabei ist ja jeden, der das Alte Testament kennt, klar, der Herr ist da eingeritten auf der Eselin zusammen mit dem Fohlen. Und das war ja genau, was in Zacharja 9,9 vorausgesagt worden war. Schlagen wir auf. Dürfen wir das auch noch hören?
Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.
Ja, hier wird ja gesagt, wenn der Messias auf dem Esel reitend kommt, dann muss man frohlocken. Und wir haben ja in Psalm 118, manche kennen das ja als Lied. Seh, hayom. Seh, hayom. Asa Adonai, Nagila, Venis Mechavo. Freuen wir, jauchzen wir und freuen wir uns in ihm. Das wird ja im Psalm 118 genau gesagt. Und hier auch. Frohlocke laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Und der König kommt. Und zwar heißt es, auf einem Esel reitend. Auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und so wird es auch von Matthäus zitiert, hier in 21, Vers 5. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Und in der Elbefelder steht zwar mit kleinen Buchstaben. Das steht eben nicht im Grundtext. Auf einer Eselin reitend und auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Der Herr ritt ganz speziell ein. Diese Eselin mit dem Fohlen, beide wurden bedeckt mit Tüchern. Und was lesen wir da in Vers 7?
Führten sie die Eselin und das Fohlen herbei und legten die Kleider auf sie und er setzte sich darauf.
Ja, wörtlich, und er setzte sich auf sie. Genau gleich wie vorher. Sie legten die Kleider auf sie und der gleiche Ausdruck im Griechischen, und er setzte sich auf sie. Ja, also der Herr hat sich so gesetzt auf die Eselin mit dem Hauptgewicht und dann die Füße auf das Fohlen. Das Fohlen wäre wohl überlastet gewesen durch das Gewicht von einem erwachsenen Mann. Und so ist der Herr auf beiden, ja, eingeritten. Das ist auch vorausgesagt. Eben auf einer Eselin und auf einem Fohlen. Er setzte sich auf sie. Und die Menschen schneiden Zweige ab von den Bäumen. In Johannesevangelium haben wir gelesen, Palmen. Und irgendwie passt das nicht ganz zum Passafest, das gerade vor der Tür stand, nicht wahr? Sondern zu welchem Fest passt das am besten?
Laubhüttenfest.
Ja. Weil beim Laubhüttenfest muss man ja einen Feststrauß machen. Aus? Palmzweig. Ja, eine spezielle Zitrone. Und wir können das kurz aufschlagen. 3. Mose 23. Dort heißt es, wie der Feststrauß aussehen soll, Vers 40.
Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen, 7 Tage.
Ja, das sind die Bestandteile. Frucht von schönen Bäumen, das sind eben diese Etrog-Früchte, eine Art Zitrone. Ja, also von schönen Bäumen, das bezeichnet hier diesen Etrog-Baum. Und dann Palmzweige und dann dicht belaubte Bäume, damit ist gemeint die Myrte und Bachweiden. Das sind diese Bäume, die sehr typisch sind für das Jordantal, da wo Israel dann über den Jordan nach Jericho kam, am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung. Und so, dieser Strauß war der Feststrauß für das Laubhüttenfest. Und das wusste man zum Beispiel aus Sacharja 14. Wenn der Messias einmal kommt auf dem Ölberg, Sacharja 14, Vers 4, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, dann wird es so sein, er wird König werden in Jerusalem. Und alle Nationen müssen zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen. Das heißt, das Laubhüttenfest ist das Fest, das hinweist, wenn der Messias einmal kommt als König. Nun war aber Passa. Und die haben gemerkt, das ist der König. Das ist der König, der jetzt eigentlich seine Herrschaft übernehmen sollte in Jerusalem. Und sie nehmen eigentlich das, was gar nicht für die Zeit war, des Passafestes, nehmen sie die Symbole vom Laubhüttenfest. Und es sollte sich zeigen in den nächsten Tagen, sie hatten die Zeiten nicht richtig eingeschätzt. Das erste Kommen sollte nämlich in Verbindung sein mit dem Passafest. Er sollte sterben wie das Lamm am Passafest. Und erst bei seinem zweiten Kommen, wenn er nach Sacharja 14 auch auf dem Ölberg kommt, aber dort wird er beschrieben als der König der Welt und Richter der Welt, der die Armeen in Jerusalem dann besiegen wird. So steht es in Sacharja 14. Das war nicht hier. Da waren keine Armeen. Das erste Mal sollte er nämlich kommen auf einem Esel. Und in Niedrigkeit, darum heißt es demütig, und er sollte zum Passalam werden. Aber beim zweiten Mal, das ist ja nicht Sacharja 9,9, sondern Sacharja 14, da wird er kommen als Richter der Welt und wird die Königsherrschaft übernehmen. Sie haben sich im prophetischen Kalender irgendwie vertan. Beziehungsweise, man kann auch positiv sagen, sie haben das vorweggenommen. Das ist nämlich der gleiche König, der einmal kommt auf dem Esel und das zweite Mal kommt er auf den Wolken. Daniel 7, 13 bis 14, der Sohn des Menschen wird kommen auf den Wolken des Himmels und dann wird er die Herrschaft über alle Völker übernehmen. Der Messias soll zweimal kommen, Und wenn er kommt auf dem Esel, das heißt auf dem Eselsfohlen und dem Jungen, dann ist das eben das erste Kommen, um dann als Passahlamm in Jerusalem zu sterben. Und wenn er kommt auf den Wolken, dann wird er kommen als König und Richter der Welt. Und Sie haben das richtig eingeschätzt, Vers 11. Auf die Frage, wer ist dieser?
Die Volksmengen aber sagten, dieser ist der Prophet, Jesus, der von Nazareth in Galiläa.
Sie sagen nicht ein Prophet, sondern der Prophet. Und das war ein fester Begriff in Israel. Mose hat angekündigt, Gott wird aus euren Brüdern einen Propheten erwecken, gleich mir. Gleich mir bedeutet, Mose war König. Ja, er wird genannt in 5. Mose 33 König in Jeschurun. Er war König über Israel. Er war aber auch Hoherpriester. Man könnte sagen, aber sein Bruder Aaron war Hoherpriester. Ja, natürlich. Aber er noch höher. Aaron durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Mose konnte jederzeit ins Allerheiligste hinein. So war er König, Priester und Prophet. Denn er ist der Erste, der überhaupt biblische Schriften inspiriert durch den Heiligen Geist geschrieben hat. Und seine Bücher bildeten die Grundlage für alle weiteren Bücher der Bibel. König, Priester und Prophet. Und Mose sagt, einen Propheten gleich mir wird der Herr erwecken aus eurer Mitte. Und er wird alle Worte zu euch reden, die der Herr ihm sagen wird. Und wer nicht auf ihn hört, von dem werde ich es fordern. Eine ernste Warnung, wenn man ihn ablehnt. Und darum sprach man von dem Messias, der durch Mose angekündigt war, als von dem Propheten. Und die Masse hat das erkannt. Das ist der Messias. Das ist der König, Priester und Prophet, der jetzt da nach Jerusalem einreitet. Und das Gewaltige ist, an diesem Tag hat man im Tempel einen bestimmten Psalm gesungen. Am Sonntag, welcher Psalm? Psalm 24, schlagen wir das kurz noch auf, wenn ich kurz noch ein paar Minuten haben darf, damit wir das abschließen. Psalm 24, lesen wir Vers 7.
Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Denn der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit.
Selah. Ja, danke. Da wird gefragt, wer ist dieser? Und die fragen, wer ist dieser? Und dann wird erklärt, das ist der Prophet. Das ist der König der Herrlichkeit, der einzieht nach Jerusalem. Und genau an diesem Tag, an Palmsonntag, wurde im Tempel dieser Psalm aufgeführt. Das ist fantastisch. Und woher weiß man das? Nun, im Talmud, das ist jetzt die deutsche Ausgabe von Lazarus Goldschmidt in 12 Bänden. Und im Traktat Tamid, da wird das tägliche Brandopfer beschrieben. Ich lese vor aus Tamid, aus Kapitel 7. Der Gesang, den die Leviten im Tempel anstimmten. Am Sonntag sangen sie, dem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle, das Weltall und seine Bewohner. Das ist Psalm 24, 1.
Kann man sich denken, dass der Herr Jesus, ich denke gerade an den Spazierweg, den er mit den Emmausjüngern machte, dass er ihnen, weil er ja an den Schriften nachwies, alles was ihn betraf, dass er dieses auch angesprochen hat.
Gut, was er genau gesagt hat auf dem Weg nach Emmaus, das wissen wir nicht, aber das war jetzt etwas, was alle miterlebten. Genau an diesem Tag, als er einzog, haben die im Tempel gesungen, wer ist dieser? Die sagten, wer ist dieser? Und die Antwort ist klar, das ist der Messias. Und dann wird hier gesagt, ich töne das nur an, am Montag sangen sie, groß ist der Herr und hochgepriesen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Das heißt, am Montag wurde Psalm 48 gesungen. Und dann wird erklärt, und am Dienstag dieser Psalm, am Mittwoch dieser Psalm, am Donnerstag dieser Psalm, Freitag dieser Psalm, Samstag, also Schabbat, sangen sie dieser Psalm. Wir wissen also genau, an jedem Wochentag, welcher Psalm gesungen wurde. Und jetzt werden wir sehen, wenn wir nächstes Mal weitergehen in Matthäus 21, da wird uns jetzt die ganze Leidenswoche beschrieben. Und zwar ganz klar, Palmsonntag, und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann der Schabbat, an dem der Herr Jesus den ganzen Tag im Grab war. Und dann der erste Tag der Woche, an dem er auferstanden ist. Und jeder Tag, der hier beschrieben wird, entspricht inhaltlich genau diesen Psalmen. Also Palmsonntag ist ganz klar Psalm 24. Die Tore Jerusalems sollen sich öffnen, damit der Messias einziehen kann. Das ist geschehen. Aber was dann am Montag geschieht und am Dienstag und so weiter, werden wir sehen. Und werden sehen, ja, das stimmt genau. Genau mit diesem Gebrauch im Tempel überein. Und noch etwas zum Schluss, was jetzt kommt, ist die Passionswoche. Und die nimmt in den Evangelien 30% des Textes ein. Also 33 Jahre, aber ein Drittel konzentriert sich auf eine Woche. Jetzt sehen wir, wie wichtig jeder dieser Tage sein wird. Und wir werden dann nächstes Mal auch sehen, im Markus-Evangelium haben wir immer die genauen Kalenderangaben, wann wieder ein neuer Tag beginnt. Sodass wir ganz genau festlegen können, was am Sonntag war, was am Montag, Dienstag, Mittwoch. Und da wird auch ganz klar, und der Herr wurde gekreuzigt am Karfreitag. Und dann kam der Sabbat und dann kam der erste Tag der Woche. Und das wird ja von vielen heute in Frage gestellt. Und da werden Theorien aufgestellt, die alles kaputt machen. Aber man muss genau nach dem Wort gehen und es wird uns ganz genau angegeben, jeder Tag. Aber das Wort Gottes gibt dieser einen Woche, der Leidenswoche des Herrn, eine solche Bedeutung, dass das so ausführlich beschrieben wird. Und für Matthäus, der eben ganz besonders zeigen wollte gegenüber Juden, der Herr Jesus ist der wahre König, nicht der Kaiser von Rom. Dem mussten sie einfach gehorchen, weil er die Regierung war damals. Klar. Aber im Herzen verbunden, das ist etwas ganz anderes, wenn man eben verbunden ist mit dem König Messias, dem Herrn Jesus. Und darum war das für Matthäus etwas ganz, ganz Besonderes, das zu beschreiben, wie der Herr da hineinkommt nach Jerusalem an diesem Tag in Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Ja, wollen wir hier schließen für heute.